Schönen guten Abend zu Lachend in die Kreissäge, der Podcast. Episode 4, mit mir heute über das Telefon verbunden ist mein Kollege Janosch. Guten Abend. Und wir haben heute einen illustren Gast, der im Moment auf Rügen weilt, nämlich niemand Geringeres als Mike Weichert von der Band Heaven Shall Burn, die sicherlich...
Hallo, guten Abend.
...der ein oder andere kennt. Hallo Mike, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gerade gut. Ich sitze gerade schön im Sonnenuntergang, von Mücken umfangen. Entspannt, soweit das stechende Getier zulässt. Aber macht Spaß hier.
Das klingt gut. Also habt ihr euch jetzt so ein bisschen abgeseilt aus diesem der turbulenten Zeit der letzten Wochen und Monate. Ihr wart ja auch direkt betroffen. Ihr habt ja die Platte gerade noch halbwegs unfallfrei jetzt mal stark untertrieben über die Bühne gebracht und veröffentlicht, und danach ging es ja eigentlich los. Ich glaube, ihr musstet direkt an dem Tag, wo die Release-Shows losgehen sollten, musstet ihr absagen, da ging alles dann so richtig drunter und drüber, ne?
Ja, also bei dem Plattenrelease selber war natürlich auch, die Platte war ausgeliefert irgendwie an alle möglichen Händler und so weiter, aber die konnten dann nicht nochmal nachordern, ne? Weil irgendwie in so einem großen Lager in Frankreich, wo alle großen Plattenfirmen wohl ihr Zeug lagern, da ging nichts mehr. Da waren irgendwie Corona-Fälle, das war gesperrt. Und weder Herr Lombardi noch wir und sonst wer konnten irgendwie Platten nachschießen zu den Mail-Orders. Und Läden hatten ja eh nicht mehr offen. War eine interessante Zeit, so völlig im Leerlauf. Aber hat dann natürlich ein paar Wochen später dazu geführt, dass man da nochmal ganz gut in die Charts eingestiegen ist, als dann die ganzen Mail-Order und so weiter. Sagt man da eigentlich noch Mail-Order? Die ganzen Online-Shops und so weiter, die Platten dann endlich verschicken konnten wieder, die vorbestellt waren.
Wir haben das ja auch mitbekommen mit diesem Lager in Frankreich. Wie fühlt sich das denn an, wenn man so alles, alle Kanonen geladen hat und man will jetzt einfach loslegen und das Ding ist fertig und dann kommt so eine Vollbremsung erstmal? Das ist ja bestimmt auch nicht einfach.
Ja, also zuerst ist es natürlich gut, weil das natürlich heißt, dass die Erstbestückung bei allen möglichen Händlern ausverkauft ist. Das ist ja auch schon mal gut, wenn man das völlig wegverkauft hat, aber es ist dann natürlich schade, klar, aber konnte wirklich keiner was dazu. Ne? Man hat sich dann schon auf, in der Promokampagne, dann musste man relativ schnell dann auf Downloads umschwenken und so weiter. Ne? Als uns wir dann so ein bisschen gekitzelt wurden, da haben wir dann ja auch gesagt, so jetzt tun wir nicht mehr so, als uns die Charts scheißegal sind, jetzt wollen wir das wirklich, wenn wir schon provoziert werden. Jetzt schießen wir da auch mal aus allen Rohren. Und da musste man sich natürlich auf Downloads beschränken in einer Promokampagne. War aber ganz interessant, das so spontan zu machen. Es sind auch echt coole Sachen bei rausgekommen und wir haben da wirklich eine tolle Woche gehabt mit echt coolen Ideen und Gesprächen und Aktionen und so weiter. Also war großer Stress, aber hat viel, viel Spaß gemacht und war auch eine ziemlich kreative Zeit eigentlich. Also wenn man jetzt so im Nachhinein da drauf schaut.
Also sprichst du dann genau das an, diese Pietro Lombardi-Geschichte, die ja dafür gesorgt hat, dass ihr auch in Medien stattfindet, wo ihr normalerweise nicht unbedingt stattfindet, oder?
Ja, genau. Also wir dachten, diesmal geht es irgendwie ohne Bildzeitung, aber es war dann irgendwie doch nicht möglich. Ne?
Wie war das denn? Ist die Bildzeitung auf euch zugekommen? Weil in diesem Artikel stand dann ja auch Mike Weichert zu Bild. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist ja auch die Bild-Zeitung, als es zu einem Song, Hunters Will Be Hunted heißt der Song, oder? Da gab es ja auch mal einen Artikel, der dann wirklich sehr Bild-Zeitungs-like in die Richtung irgendwie ging, von wegen Band will Jäger abschießen oder also.
Ja, ja. Also das damals mit der Bild-Zeitung irgendwie, da das wissen wir bis heute nicht. Da wollte uns irgendwie jemand einen Gefallen tun und hat das da so rausgeballert. Ne? Also das lief auch nicht über die üblichen Verdächtigen, die man vielleicht in der Metal-Szene so kennt bei der Bild-Zeitung oder aus dem Umfeld, sondern das war irgendjemand, also wissen wir bis heute nicht, warum es den Artikel damals gegeben hat. Jetzt bei dem Artikel, das war ganz normal, hat da jemand nach einem O-Ton gefragt. Ne? Und den habe ich dann so unverfänglich wie möglich geliefert auf einem Niveau, weil ich dachte, okay, der geneigte Bild-Zeitungsleser, da steigt er vielleicht drauf ein. Weil wenn man sich da jemanden wie aus dem Bohlen-Universum anlegt oder so, ne, dann muss man schon auch solche Medien spielen, sonst hat man da keine Chance.
Aber überlegt man sich das in so einem Moment? Also, weil die Bild-Zeitung ja auch ja jetzt gerade in der jetzigen Zeit, also schlimmer geht's, finde ich, nicht. Überlegt man sich das, dann so einen O-Ton der Bild-Zeitung zu geben? Weil mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du sonst auch jetzt nicht unbedingt mit dem konform gehst, was da so stattfindet.
Das überlegt man, ja, natürlich, das überlegt man sich. Also hat man sich damals natürlich total überlegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so nach dieser ganzen Corona-Debatte und dieser noch schlimmere Verfall der journalistischen Sitten, das würde ich mir jetzt auch noch mehr überlegen. Ne? Und also ich denke, zu einem ernsthaften Thema, oder wo es da wirklich um was geht, wo da unser Herz dran hängt oder wo es auch um Menschen geht und so weiter, da würden wir sowas sicherlich nicht spielen. Ne? Aber das ist so eine Kinderei gewesen, so ein Wettlauf in Charts. Also deshalb, warum nicht, warum soll man nicht die Bild-Zeitung auf Deutschland sucht den Superstar und die deutsche Musikindustrie loslassen können.
Ja, und ich meine, und letztendlich hat es euch ja, krasserweise auf Platz 1 der deutschen Charts geführt und das war ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und auch wenn die Charts natürlich vielleicht nicht mehr das sind, was sie mal vor 20 Jahren waren und man immer selber sagt, ja, so wichtig ist es einem gar nicht, aber so eine 1 freut einen dann schon, oder?
Ja, absolut. Besonders wenn man natürlich auch für sich immer den Anspruch hat, da irgendwie deutschlandweit bei den Metal-Bands in der ersten Liga mitspielen zu wollen und so. Und das kriegst du auch bei jeder Gelegenheit aufs Brot geschmiert. Wenn du die Charts ins Feld führst, sagt jeder irgendwie, naja, die Charts interessiert doch eh kein Schwein mehr. Aber wenn es irgendwie Veranstaltern und so weiter, wenn es um Spielposition geht oder so in Kram passt, dann sagen die immer, ja, aber die Band hat eine 1. Ne?
Und, absolut.
Irgendwie hängt einem das dann schon an, dass man das irgendwie nicht hatte. Und im Endeffekt sind wir auch stolz drauf, dass wir das in der Chartwoche gemacht haben, wo es wirklich nicht selbstverständlich war, die 1 in Charts zu machen, ne? Weil waren ja noch andere, auch große Themen in der Woche dabei. Wie gesagt, es gibt Chartwochen, da braucht man sich überhaupt nichts drauf einbilden. Aber ich sag mal jetzt, Pietro Lombardi weggeblasen zu haben mit der Promokampagne, die der gefahren hat, das war schon ordentlich und hat auch gezeigt, dass das nicht nur so Pillepalle war. Ne? Es gibt natürlich zwei Wochen später oder eine Woche früher oder irgendwas, da hätten wir mit der Hälfte der verkauften Platten auch eine 1 gehabt. Aber so ist das eben, ne? Sonst haben wir immer Pech gehabt, diesmal haben wir Glück gehabt und es war wirklich sau knapp.
Ja, und ich meine, vor allen Dingen mit dieser Art von Musik, also es ist ja nur wirklich mit Popmusik im herkömmlichen Sinne, hat das ja nur wirklich gar nichts zu tun. Es ist ja, wenn man, auch wenn ihr natürlich ein bisschen moderner aufgestellt seid, im Prinzip ist es ja schon eine Death-Metal-Band mit modern, das ist schon abgefahren, finde ich.
Ja, ja, aber man hatte es, also das war uns dann auch in der Promokampagne klar, man hatte dann eben diese Gelegenheit, das auf einen absolut, absolut kleinen Nenner zu bringen, ne? Weil das war ja am Ende wirklich wir, die Metal-Welt, gegen die Pop-Industrie. Ja. So, und da waren auch Leute dabei, die HSB eigentlich scheiße finden, selbst die, von denen hat sich wahrscheinlich der ein oder andere eine Platte gedownloadet, der das sonst nie gemacht hätte. Ne? Einfach nur, weil es darum ging, irgendeinem in Anführungsstrichen Pop-Kasper, der sich im Nachhinein echt als cooler Typ herausgestellt hat. Ne? Das ist, also muss ich ehrlich sagen, ich habe wirklich gedacht, das ist eine Hullbirne der Lombardi irgendwie, aber hat super cool reagiert und kann auch drüber lachen. Und also muss ich mich da wirklich revidieren, aber weiß, was ich meine. Ne? Und ja, das, da hatten wir eben die Gelegenheit, dass es dann wirklich so eine gesamte Szene irgendwie man in Marsch setzen konnte. Ne? Und wenn dann vom Summer Breeze über Wacken bis, was weiß ich, Metal.de und sonst irgendwelche Fanzines und andere Bands und was weiß ich, da jeder irgendwas darüber postet, weil es um den Metal geht, in Anführungsstrichen, dann ist das zwar so ein bisschen, klingt so nach Manowar-Gelaber, aber irgendwie war das so ein Zusammenhaltsding. Ne? Das ist halt Metal das Schöne, dass Pop. Das...
Ja,
wirklich. Also das war wirklich so diese Grundsatzfrage da. Ne? Und das ging dann gar nicht mehr darum, findest du die HSB-Platte geil oder nicht für viele Leute. Das muss man ganz ehrlich zugeben, klar.
Aber das ist ja auch irgendwie abgefahren, dass dann so in Zeiten von Social Media ein so ein bescheuerter Satz von so einem Typen halt im Prinzip sowas auslösen kann. Ne? Weil das war ja dann letztendlich im Nachhinein so ein Sechser im Lotto für euch, ne?
Absolut, also wir hatten immer mit unseren Releases total Pech, ne? Ja. Was weiß ich, einmal verschieben Universal da irgendwelche Folkrock-Themen in unsere Woche, haben wir die eins nicht, dann verschieben Freiwild meine Platte, da sind wir nur auf der 2 oder irgendwie und jetzt, was weiß ich, hat halt Bohlen gedacht, okay, in der Woche ist nichts los und hat da Pietro Lombardi reingeschoben, ne? Da haben wir natürlich schon auch gekotzt, obwohl wir gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt nicht irgendwie da total erpicht drauf sein. Deshalb haben wir das Release-Datum auch nicht irgendwie rumgeschoben. Ist ja heute auch gang und gäbe, dass du das irgendwie die Platte verschiebst, weil dir es dann doch nicht so sicher ist die Woche oder irgendwie sowas. Das haben wir halt nicht gemacht. Aber als mir dann jemand das Video geschickt hat, als der Lombardi das mit der Band aus dem Nichts oder so, also es ist wirklich kein Gelaber, in dem Moment habe ich gewusst, jetzt. Geil, alles klar, jetzt. Ja, ja. Jetzt geht's los, da müssen wir drauf einsteigen, das ist unsere Chance, den doch noch wegzuhauen. Ne? Und dass wir den mit Pre-Orders wegballern oder so, war ja klar. Ne? Deshalb kam ja seine Reaktion, dass sie nicht erwartet hatten, dass wir da ist man ja immer in den ersten Charts-Tagen dann sehr weit vorn, als Band die lange Pre-Order-Phasen hat. Und dann geht's dann halt weiter um den Abverkauf. Ne?
Ja, und vor allen Dingen ja auch die Art der Musik, die er macht. Also dieses Metal-Ding ist ja schon so ein bisschen loyal und treue Fans in der Regel. Das heißt, die bestellen das ja auch lange vorher.
Ja, absolut, klar. Aber das ist mittlerweile, finde ich auch cool, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Ne? Weil die Bands eben dann den Leuten auch was bieten. Ja. Ne? Also coole Packages und auch vom Style her. Ich meine, ihr habt euch ja jetzt auch riesen Gedanken gemacht bei der Kampagne zur neuen Platte, was das für eine grafische Identität hat und so, ne? Das ist so ein Gesamtpaket, da haben Bands früher nie drüber nachgedacht. Ne? Nee. Aber so ergibt das viel, viel mehr Sinn für die Leute und die haben dann auch Bock dran zu bleiben an so einer Kampagne und so vermeidet man auch ein bisschen, weil mir geht das auch immer ganz oft, dass man denkt, eine Platte ist schon ein halbes Jahr draußen, ne? Weil man irgendwie schon 6 Videos, 5 Auskopplungen, die Band 1000 Mal auf Spotify gesehen hat und dabei wird die erst nächste Woche released oder so. Und du hast das Gefühl, die Platte ist schon irgendwie so ein altes Eisen. Ne?
Ja,
und das da immer irgendwie noch so frisch zu halten über die gesamte Pre-Order-Phase, die ja auch immer länger wird. Ne? Also gibt es ja keine Seltenheit mehr, dass Bands da heute ein halbes Jahr lang eine Pre-Order-Phase machen oder so. War ja auch bei Lombardi so. Ne? Also gerade was die Streams angeht und so, bei dem haben Streams reingezählt von Songs, die seit 2 Jahren auf Spotify oben sind, einfach weil er die auf dem Scheiß-Album das erste Mal veröffentlicht hat. Ne?
Ja, gut, das ist dann natürlich so eine Trickserei. Ne?
Ja, natürlich, das sind alles solche Tricksereien, klar, und da irgendwelche Optimierungen und so, und da stehen wir natürlich mit so stumpf wie 1989 oder so eine Doppel-LP veröffentlichen, wo dich jeder nur total, total blöd anguckt, ob du ihn verarschen willst, also völlig anachronistisch eigentlich ist. Das war da schon so ein anderes Statement, aber das ist ja eben gerade was Geiles für die Leute, die eine Platte pre-ordern wollen, ne? Also die wirklich in Händen haben wollen. Das ist dann schon mal was anderes. Da kannst du auch 4 Songs vorher veröffentlichen. Da haben die Leute noch nicht mal ein Viertel der Platte gehört vorher, ne?
Ja, aber ich meine, wer dich und euch kennt, der weiß ja auch, dass es euch, glaube ich, auch wirklich Spaß macht, so ein bisschen quer zu treiben und Sachen auch mal ein bisschen anders zu machen als andere und mit was um die Ecke zu kommen, womit man jetzt nicht unbedingt sofort rechnet. Und das ist ja auch vielleicht das, was auch wirklich auch so spannend an euch als Band ist. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr welches Jahr das war, auf dem Summer Breeze oder auf dem Full Force, wo ihr dieses LED-Backdrop quasi hattet mit diesem Bild des unseres verstorbenen Ex-Außenministers mit Exkrementen. Und solche Geschichten und das aus so einem Festival, ich glaube jetzt Co-Headliner oder Headliner, was einfach sehr, sehr viele Leute mitkriegen. Also ihr wart schon immer laut, nicht nur musikalisch, sondern habt schon immer den Mund aufgemacht. Und wenn man das jetzt so ein bisschen noch weiter spielt und auf den Mainstream im Sinne von es kennen viele Leute übertragen kann, dann ist das ja schon, glaube ich, was Besonderes, wenn man daherkommt, wo ihr herkommt, oder?
Ja, man versucht natürlich, das immer irgendwie so ein bisschen aufzumischen mit coolen Ideen und so. Manchmal liegt man da auch ein bisschen daneben irgendwie, ne? Oder es kommt halt irgendwie nicht so an. Also wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hat zufälligerweise mitten während unserer Promokampagne, als der synodale Weg, die Bischofskonferenz da in Frankfurt getagt hat, um Frankfurter Dom, um die Kirche, alles mit HSB-Plakaten vollgeklebt und hat gesagt, dass Verbrecher ins Gefängnis müssen, auch in der katholischen Kirche, ne? und solche Sachen. Das ist dann nicht irgendwie viral gegangen und ist nicht irgendwie aufgefasst worden von der Presse oder irgendwie. Ne? Da gibt es dann ja schon immer irgendwelche Ideen im Umfeld, die dann auch mal Rohrkrepierer sind. Ne? Das kann dann auch mal passieren, kriegt dann eben keiner mit. Ja, da sind manchmal coole Sachen und manchmal auch nicht so coole Sachen dabei. Und wenn du Glück hast, merken die Leute die nicht so coolen Sachen nicht. Ja, das ist manchmal so.
Aber hattet ihr da was mit zu tun oder war das ein Fan, der dann...
Nein, hatten wir nichts mit zu tun.
Ja, okay, alles klar. Also,
aber gibt es denn Dinge, ich meine, der Hintergrund dieses Podcasts ist ja diese Scheitern-Geschichte. Also ich meine, ihr seid sehr, sehr erfolgreich jetzt schon lange Zeit und ihr macht auch viel, seid relativ umtriebig, obwohl ihr jetzt nicht die tourfleißigste Band der Welt seid, aus Gründen, weil ihr ja, glaube ich, alle auch Familien habt und arbeitet und das auch so wollt, vor allen Dingen, und das nicht müsst. Aber gab es so in der großen Masse an Sachen, die ihr als Band gemacht habt, was würdest du sagen, sind so die so Sachen, wo man jetzt im Nachhinein sagt, ja okay, das hätte man sich sparen können, das war eine scheiß Idee.
Also, was, wo ich immer noch einen kompletten Zwiespalt habe, ist, dass wir natürlich riesengroße Sea Shepherd Supporter sind, ne? Und auch die Organisation unterstützen, ne? Auch da Merchandise-Aktionen laufen haben und Spendenaktionen und so weiter und haben jetzt auch wieder ein Video mit denen zusammen veröffentlicht und so. Und trotzdem sind wir bei sowas wie bei der ersten Full Metal Cruise dabei, ne? Also was ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff ist, was einfach die Weltmeere da so verpestet oder irgendwie, das ist was, das würden wir heute natürlich überhaupt nicht mehr machen. Ne? Da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht und haben das irgendwie mal in Zusammenhang gebracht. Ihr findet ja Sea Shepherd cool und habt da viele Kumpels bei der Organisation und so weiter und macht bei so einem Kreuzfahrtschiff Gedöns mit. Ne? Also das ist was, das würden wir uns heute sicherlich sparen. Und was noch viel schlimmer ist, es hat total Spaß gemacht. Es waren total geile Tage, die wir da auf dem Schiff hatten, super coole Auftritte und so weiter. Und das fühlt sich dann noch komischer irgendwie an. Ne? Also, aber das würden wir uns heute auf jeden Fall sparen. Also einfach so dieses, manchmal macht man Sachen, denkt gar nicht drüber nach, über seine Inkonsequenz da. Ne?
Ja, ja.
Also das ist schon eine Sache, genauso wie, ich weiß gar nicht wann, ich glaube 2008 oder so haben wir auch mal eine US-Tour gemacht. Hätte auch nicht sein müssen, ne? War jetzt nicht so ein riesengroßer Erfolg, war für eine erste US-Tour sicherlich solide von Zuschauerzahlen und so, aber da hat man erstmal so einen Realitätscheck bekommen, wie scheiße Bands dort behandelt werden, ne? Selbst wenn sie, wir waren damals noch, was weiß ich, sind jetzt noch keine große Band in den USA irgendwie, waren damals aber noch unbekannter, aber waren schon eine internationale Band, ne? Irgendwie und da wirst du einfach nur wie Scheiße behandelt und so. Also das kannst du dir komplett sparen. Da brauchst du eigentlich nicht auf Tour gehen. Seitdem waren wir auch nicht wieder auf Tour dort. Wenn wir da mal wieder auf Tour gehen, würden wir das halt für die Fans machen und nicht, um da irgendwie Geld zu verdienen oder so. Ne? Also das sind schon manchmal Sachen, wo wir sagen, das hätte man nicht unbedingt machen müssen. Ne? Oder wir haben auch mal ein Festival in der Ukraine gespielt oder so, wo irgendwann am zweiten oder dritten Tag kein Geld mehr da war und das wurde dann abgebrochen, das Festival und so weiter. Da hast du auch nie Geld gesehen und hast die Flüge selber bezahlt. Und aber klar, das ist alles nur sinnlos, wenn man da nicht draus lernt. Ne?
Ja, genau. Das ist ja also der springende Punkt.
Denkst du denn, dass jetzt auch gerade die Zeit, in der wir uns befinden, so dass es dafür sorgt, dass wir uns generell auch als Gesellschaft oder auch als Musikbranche mal die Frage stellen, ob sowas wie Metal Cruise, mittlerweile wird das ja adaptiert, glaube ich, es gibt Blues Cruise, es gibt Hip-Hop Cruise, es gibt jede Cruise, die man sich irgendwie vorstellen kann, dass sowas eigentlich in der heutigen Zeit, wo wir ja nicht nur die Corona-Krise haben, sondern auch mindestens zwei, drei andere Krisen, unter anderem auch die ganze Klimadebatte, ob das überhaupt noch irgendwie sinnvoll ist, dass man sowas überhaupt veranstaltet? Also glaubst du, dass da irgendwie ein Umdenken stattfindet oder denkst du, na, es ist sowieso hoffnungslos, sobald das alles vorbei ist, fahren die Schiffe wieder so viel wie möglich irgendwie übers Meer?
Ja, also das denke ich wird so sein, auf jeden Fall. Also das ist so eine Luxusvergnügung, das werden die Leute sich nicht wegnehmen lassen. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Also es gibt alltäglichere Sachen, bei denen man konsequenter sein sollte. Ne? Was weiß ich, ne, wenn man da gerade so dran denkt, Ernährungsgewohnheiten oder Autobenutzung und so weiter. Ich glaube, da, das ist... sind so die Punkte, wo die Leute jetzt eher am Nachdenken sind und gar nicht so, okay, wie konsequent bin ich bei meinem Jahresurlaub, wenn ich den mal einmal im Jahr irgendwie verballer. Ne? Das ist schon, also wenn ich da sowas kritisiere, das hat dann, das kommt dann auch ganz schnell irgendwie bei den Leuten von oben herab an. Ne? Und so soll es ja eigentlich gar nicht sein, weil es ist niemand bis ins allerletzte konsequent, ne? Und jemand wie ich oder wie wir in der Band schon gar nicht. Ne? Also ins Flugzeug steigen und 15 Stunden mit Umsteigen nach Chile fliegen und da über Umweltzerstörung singen, ist jetzt von der Klimabilanz her auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ne? Und trotzdem werden wir das wieder machen. Das ist schon klar. Also ich denke, es gibt erstmal noch einfachere Ecken, an denen man optimieren kann, denke ich.
Ja, das auf jeden Fall, klar.
Aber es muss trotzdem drüber nachgedacht werden. Also ich sage nicht, es soll keine Kreuzfahrten mehr geben oder irgendwie sowas. Ich sage nur, die Schiffe, die da unterwegs sind, die müssen halt einfach
aus dem Verkehr gezogen werden.
Ja, ne? Ja und so weiter. Und das ist ja immer noch so ein Thema, das ist den meisten Leuten, die auf so einem Kreuzfahrtschiff sind, gar nicht bewusst, was für eine Umweltsauerei das ist. Ne? Das ist, weiß nicht, vielleicht wie vor 20 oder 30 Jahren mit dem Fleischessen. Das war den Leuten auch gar nicht bewusst, was das anrichtet, wie das in Schlachthöfen aussieht und so weiter. Heute ist es den meisten Leuten bewusst und sie haben die Entscheidung, ignoriere ich es oder ignoriere ich es nicht. Ne? Und da erstmal bei anderen Umweltsünden dahin zu kommen, dass Leute in so einem Maße aufgeklärt sind, dass sie die Entscheidung haben, das wäre schon ein entschiedener Vorteil. Ne?
Ja, absolut. Wir leben jetzt in einer Welt, die so ein bisschen aufgeklärter ist, als es vor 20, 30 Jahren noch war. Wir kennen uns jetzt auch schon lange und du kennst auch Janosch. Und wir haben uns ja alle irgendwann im Laufe unseres Lebens auch mit dieser Ernährungsfrage beschäftigt, dann kommt Nachwuchs dazu, man beschäftigt sich automatisch damit. Natürlich ist das jetzt ein ganz anderes Thema, vielleicht so generationsmäßig noch ein bisschen schwierig, also wenn man sich mit seinen Eltern unterhält, ist das natürlich immer noch ein Riesenthema, aber so was den Nachwuchs betrifft und unsere Generation jetzt, von daher ist es wichtig, dass solche Themen angesprochen werden und dass auch jemand wie Greta das geschafft hat, diese Klimadiskussion jetzt endlich mal wirklich anzuregen, obwohl die jetzt natürlich gerade so ein bisschen unter der Decke gehalten wird durch die aktuelle Situation, aber das sind alles wichtige Punkte, dass man halt den Mund aufmacht und wie du schon sagst, so die Konsequenz kann man nicht immer 100% an den Tag legen, aber man kann im Alltag viele, viele Kleinigkeiten machen und versuchen, Leute positiv zu beeinflussen. So, das ist halt ganz wichtig, glaube ich.
Ja, ja, na, das ist noch, ja, das sind dann noch so ein bisschen andere Dimensionen. Also ich finde solche Diskussionen, die offenbaren auch immer ganz viel über die Denkweise des Menschen an sich. Ne? Also es gibt ja Sachen, dieses alte Beispiel, wenn man mit jemandem über Tierleid diskutiert und Fleisch essen oder so, dann kann man das Tierleid nicht wegdiskutieren. Ne? Aber wenn ich mit jemandem über Klimawandel rede, kann der sich auf eine Vorstufe verlagern mit seiner Diskussion und kann bestreiten, dass es den Klimawandel überhaupt gibt. Dann ja, brauche ich mit dem nicht drüber diskutieren, ob er ein Umweltschwein ist oder nicht. Ne? Und das ist in der Diskussion für ganz, ganz viele Leute bei solchen Sachen einfacher, eben dann diese Ignoranz zu wählen bei Sachen, die nicht absolut evident sind. Ne? Also evident in dem Sinne, dass man selber erfährt. Ne? Also man hat natürlich die Wahl, kann ich allen renommierten Wissenschaftlern auf der Welt glauben oder denke ich, ich bin nach 5 Minuten googeln genauso schlau wie die und finde das Gegenteil heraus. Ne? Aber das ist bei vielen Diskussionen, nehme ich das heute auch so wahr, irgendwie, dass da Leute eher die Ignoranz wählen, anstatt, oder noch nicht mal die Ignoranz, sondern einfach so diese Abwehr, das Leugnen wählen, ne? Anstatt die Entscheidung überhaupt für sich zu treffen, okay, mache ich das bewusst oder mache ich das unbewusst oder mache ich es begehe ich die Umweltsünde bewusst oder vermeide ich die Umweltsünde? Aus der Frage stehlen sich eben viele raus, indem sie leugnen, dass es die zu diskutierende Materie überhaupt gibt. Ich wusste nur, weil ich hier die ganze Zeit Mücken verschlucke.
Was in dem Fall nicht komplett vegan ist quasi.
Nee, das wollte ich damit gerade erwähnen, aber...
Nein. Mike, wie viel von Heaven Shall Burn ist für dich Musik und wie viel, also wie groß ist der Anteil von dem, was eigentlich dahinter steckt, von an Politik und Gedanken und ihr beschäftigt ja euch ja immer sehr mit dem Hintergrund und als zweiten Teil der Frage, denkst du, dass viele Bands oder das andersrum gesagt, zu wenig Bands den Mund aufmachen und eine Meinung vertreten?
Also für mich ist das bei Heaven Shall Burn immer irgendwie 50-50. Ich glaube, wenn man es von außen betrachtet, hat sich politisch und in den Lyrics und so nicht so viel verändert, wie sich bei der Musik verändert hat. Ne? Also ich glaube, die Musik ist schon vielschichtiger geworden. Und auch experimenteller, gerade mit der neuen Platte und so weiter. Insofern ist bei uns die Musik schon einer anderen, wie will man sagen, einer stärkeren Evolution unterzogen als die Lyrics. Ne? Aber so vom, wie wichtig das ist, ist es irgendwie immer noch 50-50. Aber dadurch, dass die Musik sich so im Vergleich zu der Ideologie schon mehr weiterentwickelt, kann man vielleicht den Eindruck gewinnen, dass jetzt die Musik doch etwas wichtiger ist. Ne? Aber jetzt so von unserem eigenen Interesse her stimmt das eigentlich nicht. Und also ich denke, es müssten viel mehr Musiker die Klappe aufmachen. Und aber damit meine ich nicht in der Musik. Ne? Also ich finde das völlig okay, wenn Musik Mittel zum Zweck ist, einfach nur um Kunst zu machen. Ne? Das ist völlig okay für mich und ich will auch nicht in jedem Song, in jedem Gedicht, in jedem Film oder so ein politisches Statement haben. Ne? Also politische Kunst, das meine ich nicht, aber politische Künstler müsste es viel mehr geben. Ja, also so sehe ich das. Ne? Also mehr Künstler, die klar eine klare Position beziehen und nicht immer in diesem ungefähren irgendwie da rumschwafeln, damit man ja keine Fans verprellt. Ne? Also je bekannter ein Künstler ist, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass seine Gefolgschaft so am normalen Durchschnitt der Bevölkerung ist, was dann natürlich auch bedeutet, dass man 25% populistische Wähler verprellt, wenn man sich dementsprechend äußern sollte.
Ne? Ja, ich meine, das war ja so ein bisschen, war das ja schon immer so, aber heute durch Social Media ist es ja noch viel extremer, dass jeder Angst hat, irgendwie halt sich den Mund zu verbrennen oder irgendwas Falsches zu sagen und einen Teil seiner Gefolgschaft zu verbrennen. Und ich glaube, jeder, der sich mit euch so ein bisschen nur beschäftigt, der weiß, auf welcher Seite des Zauns ihr steht politisch. Und ich glaube, selbst bei euch gibt es Fans, die dann vielleicht auf der anderen Seite stehen, womit man überhaupt nicht rechnet. Ne? Also es gibt ja, egal was man sagt, egal welche Äußerungen man postet, wie man sich positioniert, es wird immer jemand geben, der da was dagegen hat. Wie gesagt, und selbst bei euch gibt es, glaube ich, Leute, wo man sich denkt so, okay, anscheinend haben die sich gar nicht mit der Band beschäftigt oder die interessiert halt wirklich nur diese 50% Musik. Das finde ich ja immer ganz spannend, dass es dann doch Leute gibt, mit denen man da auch so gar nicht rechnet.
Also das haben wir in der Tat ganz oft. Ne? Also irgendwie bin ich da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil es ist natürlich auch ein großes Kompliment, wenn sich wirklich noch jemand für die Musik interessiert. Ne? Ja. Das hat man ganz oft und das erzähle ich auch immer. Ne? Also wir wissen ganz genau, wenn wir irgendwo einen Aufruf teilen zu einer Anti-AfD-Demo oder irgendwie sowas, dass wenn wir das posten, haben wir am nächsten Tag 300 Follower weniger auf Facebook. Ne? Also ist einfach so.
Ja, klar.
Das ist, ist so, man hat 300 weniger, vielleicht kommen dann noch 150 dazu wegen des Posts, aber man verliert da Leute. Ne? Da haben halt nicht alle Bock drauf. Aber uns ist das insofern egal. Aber irgendwie ist es schon auch gut, dass auch solche Leute uns folgen. Vielleicht sind da ja schon einige, die man da auch mal zum Nachdenken anregen kann. Irgendwie. Und weil du gerade sagst, diese Angst vorm Shitstorm irgendwie, die hat natürlich jeder, der in der Musikbranche mit Bands zu tun hat, mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Diese Angst, die sitzt da heute natürlich absolut im Nacken. Ne? Stell dir mal vor, du sitzt da irgendwie, willst nur irgendein Posting machen und erzählst irgendwas von einer Rockerband aus dem Nichts und merkst gar nicht, dass du in dem Moment deine Nummer 1 in Charts verlaberst, ne? Weil du einen Shitstorm in der Szene lostrittst, von der du noch nie was gehört hast oder so. Ne? Das ist ein harmloser Shitstorm, aber auch so eine Art Shitstorm. Ne? Aber ich habe es bis jetzt wenige Shitstorms gesehen, die es gab, weil eine Band sich eindeutig positioniert hat. Ne? Also bis jetzt war ein Shitstorm meistens immer nur, weil sich da irgendeine Band oder irgendein Künstler besonders ignorant gezeigt hat oder besonders dumm gezeigt hat, weil er eigentlich irgendwas ganz anderes sagen wollte, als er damit eigentlich offenbart hat in dem Post. Ne? Dadurch entstehen ganz oft Shitstorms. Dass sich jemand, wenn jemand ganz klar Position bezieht, sind Shitstorms gar nicht so häufig. Ne? Also nehm ich so wahr. Natürlich, klar, wenn sich jetzt irgendein absolut führender Künstler, von dem man es überhaupt nicht erwartet, als totaler Rechtspopulist outen würde oder irgendwas, da würde es natürlich einen Shitstorm geben. Aber du weißt, was ich meine. Ne?
Na klar, absolut.
Also das ist dann, wenn sich zum Beispiel jemand wie Xavier Naidoo, eigentlich müsste ja jeder Post von dem einen Shitstorm verursachen, aber mittlerweile weiß jeder, wo der einzuordnen ist. Deshalb freut es seine Anhänger, was er postet, und seine Gegner interessiert es nicht mehr. Ne? So kann kein Shitstorm entstehen, aber er positioniert sich klar, also kann da kein Shitstorm draus kommen. Ne?
Ja gut, das ist ein gutes Argument. Ja, also dann geht es eher vielleicht um Sachen, wo man sich dann unglücklich ausdrückt oder sich missverständlich ausdrückt. Aber das passiert
ja. Ja, auch. Natürlich, klar. Also das ist ja, weiß ich nicht, wenn du als linksalternative Band zum Beispiel posten würdest, wir haben heute in der Stadt gesehen, wie 5 Neonazis ein Mitbürger, den du mit dem N-Wort bezeichnest, belästigt haben. Ne? Da würdest du einen Shitstorm ernten, weil du das N-Wort auch gebraucht hast.
Ja.
Ne? Weil du dich da eben ignorant gezeigt hast. Also so funktioniert das eher. Also nach meinem Dafürhalten. Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, dass bei euch diese Gewichtung so ungefähr 50-50 liegt, denkst du denn auch, dass bei den meisten Fans das ähnlich ist? Oder ist da die Message eher vielleicht ein bisschen unwichtiger und die sagen, ah, Hauptsache ich kann irgendwie eine gute Zeit haben? Ihr seid ja auch einfach bekannt als sehr aktive oder beziehungsweise sehr gute Liveband, wo die Leute echt, ich habe euch schon oft live gesehen auf Festivals, ich bin mit meiner alten Band mit euch auf Tour gewesen und so weiter. Glaubst du, dass die Gewichtung ähnlich ist oder ist die anders bei den Leuten?
Das ist total unterschiedlich. Also es gibt auf jeden Fall so Fans, die sind dann eher, wie will man es nennen, Event-Fans oder so, die das live total geil finden, die auch überhaupt keine Platte von uns streamen würden oder sich eine bestellen würden. Das gibt es. Also du kannst da im Prinzip alle denkbaren Kategorien aufmachen. Es gibt die Leute, die nur HSB hören, weil sie die Lyrics und die Attitüde geil finden und ansonsten eher feine Sahne Fischfilet oder okay, Antilopengang oder irgend sowas hören, aber uns cool finden wegen der Attitüde. Dann gibt es die Leute, die nur auf die Musik stehen. Ne? Also da kannst du alle Register aufmachen. Ich glaube, die größte Masse an Fans sind schon die das fast so 50-50 wie wir sehen. Ne?
Okay.
Das glaube ich schon, aber man kriegt mit so diese, da gibt es alle Schattierungen, ne? Nur Musikfan, nur Attitüdenfan, nur Live-Fan, ein Haufen Mädels, die folgen uns auf Instagram, weil sie ein Foto von Molle sehen wollen, ne? Gibt es auch. Klar, ne? Ist so. Also das ist, dann gibt es auch einen Haufen junge Fans, die die den Habitus der Band cool finden, das Merchandise, die revolutionären Sprüche, die da draufstehen und so weiter, die interessieren sich vielleicht auch gar nicht für Musik. Also ich habe auch, als ich, 15, 16 war, manche Shirts gekauft, weil ich die Motive geil fand und habe mir dann vielleicht danach irgendwann mal eine Platte zugelegt. So funktioniert das ja auch oft. Das kann man... Also wir haben da keine nie genaue Analysen festgestellt, aber das ist jetzt so mein Gefühl, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Ne? Also es gibt da wirklich ganz viele, die mit der Musik gar nichts anfangen können und dann eher den Style oder die Attitüde mögen.
Aber gab es das denn schon mal, dass ihr dann auch irgendwie, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, aber dass ihr vielleicht auch mal dann in einem Statement missverstanden worden seid von... jetzt sei es den Fans oder der Presse oder was auch immer, also wo ihr irgendwie euch positionieren wolltet, wo das dann aber irgendwie anders rübergekommen ist?
Ja, na klar, okay. Absolut. Also es gibt, es gibt Veranstalter von einigen der größten Rechtsrock-Veranstaltungen, die ein Team mit einem T-Shirt rumlaufen, wie Art Final Resistance. Ne? Also das hat dann jetzt jemand ganz offensichtlich falsch verstanden, was wir eigentlich meinen und wie wir drauf sind. Ne? Das hat man da schon wirklich oft gesehen. Klar, ist natürlich kurios, wenn sich so jemand dann irrt, aber sein Geld ist gut angelegt, sag ich mal.
Aber ist das für dich nicht oder für euch im Allgemeinen nicht wahnsinnig schwer mit der politischen Gesinnung und Einstellung dort zu leben, wo, wenn es da um Wahlen geht, in letzter Zeit die Ergebnisse jetzt nicht so besonders gut in unserem Sinne ausgefallen sind? Macht einen das doppelt wütend oder versucht man da noch mehr dagegen zu arbeiten?
Ja, also ich klar macht einen das wütend. Also wenn ich immer sage, das ist im Westen auch nicht viel besser, macht es das Problem ja auch nicht kleiner irgendwie. Ne? Nur ich bringe mal den Vergleich, also warum soll in Bayern jemand die AfD wählen? Ne? Die haben die CSU und die Freien Wähler. Ja. Wo Leute rumlaufen, die auch nicht viel anders denken irgendwie. Und gäbe es die Partei nicht, dann hätte eine Partei wie die AfD sicherlich auch ähnliche Ergebnisse in Bayern. Wahrscheinlich noch viel schlimmer, ne? Oder in Ostdeutschland.
Absolut.
In Ostdeutschland, warum soll ich in Hessen oder in irgendeinem alten Bundesland eine rechtsradikale Kameradschaft gründen? Da gibt es auch den entsprechend ausgerichteten Schützenverein, in dem ich dort Mitglied werden kann. Ne? Das ist halt irgendwie so diese Attitüde oder solche Organisationen sind ja viel, viel tradierter im Westen und viel, viel länger schon vorhanden. Und wie soll man sagen, so ein bisschen versteckter in der Gesellschaft. Ne? So der dumme Ossi, der hat ja auch immer das Herz auf der Zunge und ist froh, dass er nach 40 Jahren DDR endlich das Maul aufreißen kann und sagen, was er irgendwie glaubt zu denken oder erkannt zu haben. Und deshalb ist es auch immer viel einfacher, wenn irgendwelche Ausschreitungen sind, dass du irgendeine zahnlose Hartz-IV-Mutti in Chemnitz, die dir da ihren Hass in die Kamera geifert, oder in Dresden bei einer Pegida-Demo. Da sind natürlich RTL-Kamerateams immer viel, viel erfolgreicher, solche Leute aufzuspüren als in Westdeutschland, wo die Leute 40 Jahre länger gelernt haben, irgendwie sich anzupassen und das, was sie wirklich denken, nicht zu sagen. Ne?
Ja.
Also ich glaube, es ist einfach, da gibt es ja immer im Osten diesen Witz, ne? Warum im Westen das Abitur ein Jahr länger ist, weil da noch ein Jahr Schauspielunterricht dran ist, nach der 12. Klasse.
Ja.
Das hat, glaube ich, so ein bisschen was damit zu tun irgendwie. Ne? Aber ohne, dass ich das verharmlosen will. Das macht uns natürlich total wütend, dann hier in Thüringen. Und dass gerade so jemand, den es bundesweit wirklich nicht vergleichbar gibt, ne? So ein Populisten wie Höcke, dass wir den ausgerechnet in Thüringen haben, das macht uns natürlich besonders wütend.
Ja, aber das ist auch, glaube ich, das Bild, was wir hier oftmals so ein bisschen haben, ne? Also vom Osten und vielleicht dann auch die eigenen Erfahrungen. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, als wir 2005, glaube ich, das erste Mal mit unserer damaligen Band Misery Speaks eine Platte aufgenommen haben, war das witzigerweise mit eurem jetzigen Gitarristen Ali in Thüringen. Triptease hieß es, glaube ich, oder?
Ja, da gibt es ein Studio.
Genau. Und da war es so, dass ich in einen Dönerladen reingegangen bin, um mir eine Falafel zu holen und habe mit dem halt länger gesprochen. Die Scheibe war eingeschmissen. Ich habe ein bisschen gefragt, warum. Und er erzählte dann, ja, ich habe sie jetzt schon viermal halt repariert. Und jedes Mal, wenn ich sie wieder repariert, kommen die Glatzen wieder an und schmeißen sie mir ein. Und hat er halt auch so gefragt, ja. Wo kommst du denn her? Ja, Nähe vom Pott so, da in Münster, Nähe von Dortmund. Ach ja, das ist so geil da. Da kann ich in den Supermarkt reingehen, ohne dass ständig eine Verkäuferin hinter mir herläuft und mir irgendwie auf die Finger schaut, dass ich nichts klaue und so. Und solche Gespräche, die kannte ich nicht. Also die habe ich nicht bei uns geführt. So, ne? Dass, der sagte schon klar, ich fühle mich hier so total. Es gibt natürlich auch, gab zu dem Zeitpunkt nicht so viele Leute mit Migrationshintergrund dort. Er war einer der wenigen so, aber das war schon krass. Man hat da schon dieses Bild bekommen, alles klar, wir fahren in den Osten, da schmeißen die Glatzen irgendwie die Fensterscheiben noch ein. Ne?
Ja, natürlich, klar. Also das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht wegzudiskutieren. Und das ist ja auch so ein Kuriosum, dass hier, wo immer noch prozentmäßig viel, viel weniger Leute mit Migrationshintergrund wohnen oder du merkst ja auch bei Asylbewerbern und Geflüchteten, dass sie, die sagen ja teilweise direkt, ich möchte nicht in die DDR, bitte schicken Sie mich nicht in die DDR. Ne? Das sagen die ja immer noch. Also ein Kumpel von mir ist Verwaltungsrichter, der mit der Rechtsmaterie zu tun hat, wo der über abgelehnte Asylanträge und so dann nochmal entscheiden muss. Und das hat er ganz oft in seinen Verhandlungen. Ne? Und die Leute möchten da verständlicherweise natürlich auch eher dort, wo ihre Verwandten wohnen und so weiter. Ne? Aber werden dann eben irgendwo auch als Abschreckung, das hat auch System, in die entlegensten Ecken Ostdeutschlands geschickt. Ne? Und die Leute, ja, ich weiß nicht, vielleicht entsteht Xenophobie dadurch, dass man nie irgendwie das andere, das Fremde irgendwie kennengelernt hat und dass es eben große soziale Probleme gibt, die es im Osten natürlich viel gibt.
Klar.
Aber das ist ja im Ruhrpott oder so auch nicht anders. Ne?
Also überhaupt nicht.
Wenn du da an die FAP im Pott denkst oder was weiß ich, irgendwelche Sachen, die sich da in 80er, 90er Jahren und so getan haben, ist ja auch nicht anders. Ne?
Nee.
Also das muss man schon sagen. Aber da ist, glaube ich, dein Bild wahrscheinlich viel, viel gültiger als meins, ne? weil du das so ein bisschen von außen betrachtest und ich kann mir da eine objektive Meinung gar nicht so sehr bilden, ne? Weil ich natürlich mittendrin bin hier so in der Gesellschaft in Ostdeutschland, da hier aufgewachsen bin und so weiter. Und so traurig wie es ist, aber dann sind für einen bestimmte Sachen vielleicht normaler als für jemand anderen. Ne? Also du hast hier, wenn du dir eine Pizza bestellst, dann klar, hat der Typ, der dir das bringt, mal eine Thorsteiner-Jacke an oder so. Ne? Das kann passieren, klar.
Ja, das gibt's jetzt bei uns hier nicht, aber zum Beispiel, wo Jan herkommt in Dortmund, gibt es einen Stadtteil, da wohnen nur Nazis. Ne? Also das ist,
da kann das auch passieren, dass jemand in der Thorsteiner. Ja. Nee, aber das war eine Frage, die ich mir notiert hatte. Das ist was, wo ich relativ oft drüber nachdenke. Es sind jetzt 30 Jahre vergangen seit der Wiedervereinigung. Würdest du sagen, das ist gescheitert auf eine gewisse Art und Weise? Und wenn ja, warum?
Also wenn du von einer Wiedervereinigung redest, das ist schon so ein Wort, bei dem ich immer zusammenzucke.
Ja.
Das ist schon in den Verhandlungen gescheitert. Ne? Also Wolfgang Schäuble, der da federführend beim Einigungsvertrag, wie er landläufig genannt wird, beteiligt war, der hat damals schon eindeutig gesagt, also wir reden ja nicht von einer Wiedervereinigung auf Augenhöhe. Wir haben hier ein Grundgesetz, geht mal davon aus, ihr wart 40 Jahre ausgesperrt und ihr dürft jetzt mitmachen bei der BRD, aber wir sind keine gleichberechtigten Partner irgendwie. Und deshalb steht da auch nicht Einigungsvertrag drüber, sondern Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
Also so ein das bisschen das. Wie das ein kleine, dicke Kind, was beim Sport zuletzt halt gewählt werden muss und sagst, ja komm, na dann nehmen wir dich auch.
Genau, ne? Das ist einfach die Attitüde gewesen, wir sind der Sieger der Geschichte und jetzt werden noch mal ein paar alte Rechnungen beglichen. Also gerade weil du sagst, das ist 30 Jahre her, das ist ja den Leuten auch gar nicht bewusst.
30 Jahre?
Ja, aber du musst mir überlegen, das ist halt den Leuten auch gar nicht bewusst, wie damals noch gedacht wurde. Ne? Da hat jemand wie Theo Weigel oder die CSU und so weiter, als es da um die Wiedervereinigung ging, die haben ernsthaft Forderungen gestellt, dass dann auch irgendwelche Ländereien, die schon dann seit 40 Jahren zu Polen und so gehört haben, auch noch mal auf den Verhandlungstisch mitkommen, die alten Ostgebiete, Ostpreußen, Schlesien, was weiß ich und so weiter. Ne?
Wahnsinn.
Das war normales Gedankengut in der CSU und in weiten Teilen der CDU. Ne? Rückgabe vor Entschädigung sind einfach Leute aus ihren Häusern rausgeschmissen worden, weil die vor 40 Jahren enteignet wurden und sind den Westbesitzern zurückgegeben worden. Wenn ich mir von meinem Rock'n'Roll-Geld eine Eigentumswohnung irgendwo in Weimar oder sonst wo gekauft habe, wenn ich dort zur Eigentümerversammlung bin, ich bin der einzige Ostdeutsche, der dort am Tisch sitzt. Der gesamte Osten gehört Westdeutschland.
Ja.
Das Hotel hier auf Rügen, in dem ich gerade wohne, das ist auch alles westdeutsche Investoren. Hier ist eigentlich ein einziges Grundstück, was einem Ostdeutschen gehört. Die ganzen Filetgrundstücke und Hotelanlagen und was weiß ich. Das ist komplett kolonisiert worden. Ne? Und das ist was in Westdeutschland den Leuten so nicht bewusst ist, aber in Ostdeutschland immer noch jeden Tag den Leuten bewusst gemacht wird, weil der Chef ist Westdeutscher, dein Vorgesetzter ist Westdeutscher, die meisten Politiker sind Westdeutsche, Bodo Ramelow ist ein Westdeutscher, Björn Höcke ist ein Westdeutscher, die meisten Ministerpräsidenten, die wir hier hatten in Ostdeutschland, Ostdeutscher, Westdeutscher, weißt du, was ich meine, ne?
Naja.
sind alles westdeutsche Importe gewesen, von der Höcke bis Ramelow, ne? Und es gibt keinen Hochschuldirektor, Rektor, der in Ostdeutschland aus eine ostdeutsche Biografie hat. Ne? Und das ist den meisten Leuten nicht bewusst, aber jeder Ossi kriegt das so ein bisschen zu spüren. Ne? Und ich hätte mir auch nach der Wende gern irgendwelche Villen billig gekauft, die jetzt Millionen wert sind oder so, aber die Leute hatten einfach kein Geld, weil sie ja nur Alu-Chips aus dem Osten in der Tasche hatten. Und das ist schon eine Menge Frust, die Leute hier im Osten mitschleppen. Ne? Und, aber andererseits muss man sagen, sie sollen sich auch mal entspannen. Die sind das einzige Land im gesamten Ostblock gewesen, die das Glück hatten, so einen großen Bruder wie Westdeutschland zu haben. Ne? Weil eigentlich, wenn du von den normalen Eckpunkten ausgehst, müsste jemand in Ostdeutschland eine Rente kriegen, die so hoch ist wie in Polen, in der Tschechoslowakei oder in Bulgarien. Ne? Und nicht mit vergleichbar mit westdeutschem Niveau. Also das kann man auch nicht alles schwarz-weiß sehen. Ne? Das ist schon klar. Aber es hat schon echt da eine Kolonialisierung stattgefunden. Und wenn du da auch drüber nachdenkst, was die Treuhand abgezogen hat. Ne? Also es gibt da einige Dokumentarfilme und Bücher darüber, wie der Osten ausverkauft wurde. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal zu Gemüte zu führen. Also da kann man wirklich von ganz, ganz großen Fehlern bei der Wiedervereinigung sprechen. Und das tun heute auch die meisten ernstzunehmenden Politiker, dass da alles nicht gut gelaufen ist. Und trotzdem stehen wir jetzt hier und, also ich muss sagen, die Alternative hat es da irgendwie auch nicht gegeben, da mit der DDR den Laden irgendwie weiterzuführen. Also ich möchte die Zeit da nicht zurück, auf keinen Fall. Also ich das konkret gefragt werde. Ne?
Nein, das sagen ja auch viele, aber das war mir jetzt in dem Ausmaß im Alltag einfach gar nicht so bewusst. Und das ist natürlich ein Vergleich, der wahnsinnig hinkt, aber ich musste da gerade durch die Themen der letzten Wochen jetzt natürlich auch an USA denken, an sowas wie ja, so eine Art von Rassismus quasi im Alltag, dass man ständig darauf aufmerksam gemacht wird, dass man anders ist quasi. Du hast von Kolonialisierung gesprochen und das ist mir gerade durch den Kopf geschossen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es einfach so, ja, immer noch so ein bisschen so wie so eine Zweiklassengesellschaft sich vielleicht
anfühlt. Ist es absolut. Also wenn ich als Staatsrechtler oder so, wenn ich mich in Westdeutschland an eine Uni stelle und halte einen Vortrag, als Mike aus dem Osten und da stelle ich mich hin und gebe mir keine Mühe, meinen Dialekt zu verstecken oder irgendwie, dann sehe ich in den Gesichtern der Leute, wenn ich anfange zu reden, geht bei mindestens einem Drittel gehen die Fensterläden zu.
Ja.
Und die hören dir dann gar nicht mehr irgendwie zu, weil du für die irgendwie ein dummer Ossi bist. Ne? So wie ein Berliner, der vom Schwaben genervt ist im Supermarkt nebenan, so ungefähr. Ne?
Ja.
Weiß nicht, ist vielleicht eher so ein regionales Ding, aber klar, man muss das auch mal hinter sich lassen und muss auch die Regionen in Deutschland mal anschauen. Also es gibt in Ostdeutschland natürlich Boomregionen, die da bestimmte arme Regionen in Hessen oder Nordrhein-Westfalen locker hinter sich lassen. Ne? Und das ist ja nicht so, dass es in Westdeutschland keine Regionen gibt, die Förderung bedürfen und so weiter. Ne? Deshalb denke ich auch, es ist völliger Käse, den Solidarzuschlag nur noch im Osten zu versenken irgendwie. Ne? Also das sollte man eher schauen, welche Gegenden in Gesamtdeutschland brauchen da die Hilfe. Ne? Also das sollte man, denke ich mal, so gliedern.
Aber ist das ein Problem, was noch deine Generation hat? Wie alt bist du jetzt? Genau.
Ich bin jetzt 42.
42. Oder denkst du, dass dieses Problem auch noch bei Leuten existiert, die jetzt vielleicht 20 sind und aus Thüringen kommen?
Ja, das ist glaube ich, dieser Unterschied, der sich da ergibt. Ne? Also für einen 20-Jährigen aus Westdeutschland spielt das absolut keine Rolle mehr.
Ne?
Das ist, also selbst für einen 40-Jährigen spielt das keine Rolle mehr, glaube ich. Aber in Ostdeutschland wirst du trotzdem als 20-Jähriger dann noch jeden Tag darauf hingewiesen irgendwie. Erstens die Sachen, die deine Eltern erfahren haben. Die Sachen, die deine Eltern dir die deine Eltern dir erzählen, die Erfahrungen, die sie gemacht haben.
Ja.
Ja, und auch was deine Eltern dir hinterlassen. Ne? Du musst ja überlegen, in Westdeutschland, da wird schon seit 3 oder 4 Generationen Familienvermögen nacheinander vererbt irgendwie. In Ostdeutschland ist das jetzt gerade mal seit einer Generation, maximal seit 2 Generationen, und da ist auch wirklich nicht viel zu holen. Ne? Natürlich gibt es im Osten nicht nur arme Leute und im Westen nur reiche Leute, das will ich damit nicht sagen, aber wenn du ein Mittel bildest, ist das absolut sichtbar, ne? Und das sind unterschiedliche Vermögensmassen und Vermögensverhältnisse, die werden auch noch in 100 Jahren bestehen, ne? Und das merkt man dann schon deutlich, auch als 20-Jähriger, klar. Und vor allem auch, wenn du ein 20-Jähriger in Gera bist oder in Krimmitschau oder irgendwas, ist die Wahrscheinlichkeit, ich weiß es nicht, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, die wird sicherlich so um die 50% liegen, dass du in den Westen gehst, um zu arbeiten und eine Ausbildung zu machen, einfach weil du da mehr Kohle und mehr Perspektive hast.
Ja.
Und die Gedanken machst du dir als 20-Jähriger im Westen sicherlich nicht zu so einem hohen Prozentsatz, dass du in den Osten gehst zur Ausbildung. Da gehst du vielleicht in den Osten zum Medizinstudium, weil dein Abi ein bisschen zu verkifft war oder so. Aber ja, weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall,
absolut. Klar. Ich wollte noch mal kurz den Bogen zu einem etwas eigentlich leichteren Thema, aber ich muss den Finger in die Wunde legen. Ich habe heute gehört, dass dein Herzensverein, Carl Zeiss Jena, in die 3. Liga absteigt. Da muss ich natürlich direkt an dich denken. Weil,
das wäre schön, die steigen in die 4. Liga.
In die 4. sogar. In die 4. sogar. Das ist ja noch schlimmer. Nee, weil ihr habt den Verein ja lange unterstützt oder tut es vielleicht noch. Ihr wart Trikotsponsor zum Beispiel.
Ja.
Und ja, das trifft dich vermutlich ein wenig. Oder ist
ja. Na gut, also Janosch, erstmal hoffe ich, dass wir da Preußen Münster nicht mitnehmen, ne? Dass
das kann auch noch passieren, schaffen, ja. Oder? Obwohl ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu Preußen Münster, aber egal, ja.
Ja, na gut, klar. Also das ist ja. Ich finde auch nicht alles toll, was da nun in Jena beim Fußball ist. Aber sorry, Jan, du wolltest da.
Nee, also das interessiert mich einfach, inwieweit dein Fußballherz da blutet oder ist das so eine nette Nebenbeschäftigung, aber das trifft dich jetzt nicht, weil ich bin Werder Bremen-Fan und ich leide jedes Wochenende wirklich körperliche Schmerzen.
Oh, naja, gut, jetzt hast du ja ein paar gute Spieltage gehabt, oder?
Aber ich habe dann das ganze Wochenende schlechte Laune und obwohl ich das gar nicht will und das ja eigentlich völlig albern ist, weil man ja selber eigentlich gar nichts damit zu tun hat,
naja.
Das macht einen ja manchmal echt fertig, ne?
Total, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat noch nie eine Fußballsaison so wenig interessiert wie jetzt diese Nach-Corona-Wehe, die es da gibt. Ne? Also ich habe halt bei Carl Zeiss, die haben jetzt, ich habe heute nach dem Ergebnis geguckt, wie die gestern gespielt haben, ne? Weil ich das heute mit dem Abstieg, da dachte ich eigentlich, die haben verloren, dabei haben sie ja sogar nur unentschieden gespielt, was ja gegen Uerdingen ganz okay ist. Das hat irgendwie. Das ist so ein totaler Kindergarten für mich irgendwie, Fußball ohne Fans und dann noch mit einem Haufen Corona-Tests, weißt du, die Erzieherinnen, die sich mit den Kindern im Kindergarten oder in der Schule rumschlagen müssen, in Anführungsstrichen, die kriegen keine Corona-Tests, aber irgendwelche Fußballer werden getestet, dafür ist Geld da und Tests. Ne?
Ja, also das ist völlig krank. Ja.
Das finde ich irgendwie total krank. Ne? Und bei der Volleyball-Bundesliga oder beim Eishockey oder irgendwas, da fragt auch kein Schwein, wie die ihre Meisterschaften oder so zu Ende kriegen. Und das ist halt dann wirklich nur noch diese reine Geldmaschinerie. Ne? Und die auch, das ist es auch in der 3. Liga, da ist eine Mannschaft wie Jena oder auch wie Preußen Münster oder alles, was da so Beiwerk ist, die dürfen da, die sollen einfach nur noch bei dem Theaterstück bis zum Schluss mitspielen, dass da so ein paar reiche Vereine noch wieder in die 2. Liga aufsteigen können. Das ist das Einzige, warum die 3. Liga nochmal in Gang gesetzt wurde. Ne? Da sind Vereine wie Preußen Münster, Carl Zeiss Jena, Chemnitz, Halle, was weiß ich, die sind dem DFB scheißegal. Ne? Da geht es darum, dass dann was weiß ich, 1860 noch einen Aufstieg schafft oder sonst, wenn man da oben alles noch mitspielt, Duisburg und so weiter, ne? Das sind die Interessen. Und der Rest, der darf da zwar mitspielen, aber hat nichts zu melden. Und das hat mir den Spaß so verdorben an dieser Saison, dass ich da wirklich überhaupt gar nicht mehr hingeguckt habe. Und also, es ist so. Habe jetzt nicht ein Spiel gesehen in der Nach-Corona-Zeit.
Okay.
Also nicht live natürlich eh nicht, aber ich meine jetzt auf dem Fernsehen. Ne?
Ja. Ich habe mir ein paar angeguckt, ich sehe es leider ähnlich wie du, also es gibt mir auch relativ wenig bis gar nichts. Also ich bin ja Borussia Dortmund-Fan, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das denn nicht so ein, ich habe so ein bisschen das Gefühl trotzdem, dass dieses, also es wurde ja sehr, sehr kritisiert, dass dann Fußball wieder losgegangen ist und so. Also alles, was du gerade auch angesprochen hattest, auch gerade dieses Beispiel mit der Erzieherin und dem Kinder oder der Kita wurde ja sehr oft gebracht. So, aber ist das so ein typisches deutsches Problem, dass wir da sofort uns irgendwie gestört fühlen, dass das Ganze wieder losgeht? Oder ja, weil also andere Länder haben das ja sehr viel, viel positiver aufgenommen als wir hier selber in Deutschland. Ne? Also dass wieder Fußball gespielt werden darf zum Beispiel. So. Und ich glaube, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Musikbranche eine sehr viel stärkere Lobby hätten und dann auch zum Beispiel Konzerte unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen wieder stattfinden dürften, auch in der jetzigen Zeit schon, ob es dann den gleichen Aufschrei gäbe oder so. Also versteht ihr, was ich meine damit?
Ja, natürlich, klar. Also, aber es ist ja im Prinzip ist es ja so, du kannst ja jetzt nicht Musik mit Fußball vergleichen, ne? Also du müsstest dann Musik mit Sport vergleichen. Natürlich, jetzt so das, klar. Was mit dem Fuß, ja. Mit dem Fußball innerhalb des Sports passiert, das ist so, als ob du jetzt nur Death Metal Konzerte erlauben würdest, ne? Oder nur wäre für euch cool, aus Virusschutzgründen nur Musik ohne Gesang zum Beispiel. Ne? Oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja noch viel, viel spezieller. Irgendein ganz Global Player rausgepickt und dann nur reine wirtschaftlichen Interessen. Ne? Also das habe ich ja auch entrüstet gepostet bei Facebook. Ne? Die diskutieren, du kannst jetzt 6.000 Euro Prämie für einen Neuwagen kriegen und kriegst 300 Euro für ein Kind. Ne?
Ja, das ist Wahnsinn, ja, klar,
also, auf jeden Fall. Und so ganz, also offensichtlicher geht es ja gar nicht, dass Wirtschaftsinteressen irgendwo dahinter stecken.
Ja, Lobbyarbeit, ne? Nichts als Lobbyarbeit. So, ich meine, man brüstet sich ja auch nicht mit dem Musik, also Angela Merkel brüstet sich nicht, wenn Rock am Ring ist, mit Metallica, sondern die brüstet sich natürlich, wenn die WM ist, mit der deutschen Nationalmannschaft. So, ne? Das ist ja.
Ja, ne, der Ackermann, der hat seinen, ich weiß nicht, was war es, das 50. oder 60. Geburtstag, den hat er im Kanzleramt gefeiert damals.
Ja, ne? Ja, klar.
Mit einem Bankett im Kanzleramt. Also, das ist eine Machtdemonstration der Bankenwelt damals noch gewesen, vor der Finanzkrise. Da siehst du das, oder unsere Julia Klöckner, die ist ja auch ständig in irgendeinem anderen Lobbyisten-Arsch mit ihrem Kopf. Und ja, das ist einfach so. Und das ist schade. Und da bin ich auch völlig zwiegespalten, weil ich liebe Fußball und andererseits hasse ich diese Scheiße. Ne? Diese,
ja, das ist bei mir ähnlich. Ja.
Diesen Mist da. Und das ist natürlich als Jena-Fan auch so ein bisschen Neid der Besitzlosen. Klar, die werden nie wieder jemals in so einer Liga spielen wie Dortmund oder Bayern München oder selbst wie Eintracht Frankfurt oder so nicht. Ne? Aber von der Position aus kann ich dann ja schön meckern über den richtigen Profifußball in Anführungsstrichen. Und das macht dann auch Spaß.
Okay, alles klar. Seid ihr auch gegönnt?
Ja, das ist halt die einzige Freude, die man hat als Anhänger von so einem Verein. Ne?
Ja, Mike, du bist ja sehr, kann man sagen, sehr umtriebig. Also jetzt, seit wir uns kennen, also du bist, du hast diese Band, du bist promovierter Jurist, also man könnte dich auch in der Tat Dr. Weichert nennen. Du hast eine Familie gegründet. Wie, wann machst du das alles? Und gab es mal einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt gerade alles too much?
ich weiß nicht, mit dem Too Much, das sagen dann oft Leute um mich drumherum vielleicht. Ne? Also das sagt meine Frau mal, jetzt mach mal einen Computer zu. Oder meine Mutter sagt, da musst du da schon wieder weg oder irgendwie sowas. Ich selber habe das nie so empfunden. Und das ist nicht in dem Sinne Too Much, weil es halt bei mir alles ein bisschen länger dauert. Ne? Ich habe länger Jura studiert, es hat länger gedauert, bis wir die einzelnen Charts waren, es hat länger gedauert, bis wir das Summer Breeze Festival geheadlined haben. Ja. Es hat auch länger gedauert, bis ich Vater geworden bin oder so. Es streckt sich einfach über eine längere Zeit. Ne? Und trotzdem sind dann parallel die Sachen noch vorhanden. Ne? Ich bin immer noch Wissenschaftler, habe jetzt auch wieder angefangen zu studieren.
Das habe ich gelesen, Kulturwissenschaft, ne?
Ja, Kulturgeschichte, ja, sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte heißt der Studiengang eigentlich. Also ist total interessant, ne? Aber das kann man dann natürlich nicht so betreiben, dass man da absolute Spitze ist irgendwie. Ne? Also ich bin weder als Staatsrechtler, bin ich in Deutschland die absolute Spitze, noch ist unsere Metalband in Europa die absolute Spitze oder so. Ne? Also das ist, aber gut, da bin ich auch nicht alleine unterwegs. Da habe ich auch noch fünf, sind wir ja mit unserem Benny, unserem Manager, fünf andere Jungs, die noch was auf dem Kasten haben und dazu was beisteuern. Ne? Insofern wird mir auch da immer freigehalten. Also es dauert halt einfach ein bisschen länger. Das sieht dann so umtriebig aus, aber man muss auch mal gucken, wie lange das schon so, lange das schon so unterwegs ist. Und du hast ja in deinem Leben auch schon viele Aufgaben abgehakt, ne? Von der Plattenindustrie bis zum Bassisten in einer Brockband. Haben ja viele Leute irgendwie so die Projekte am Laufen.
Ne? Ja, schon. Und es gibt einfach manchmal diese Phasen, ne, wo es einfach dann viel ist, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn das einem wirklich Spaß macht, was man tut, ist ja immer so, dann kommt alles mal halt zusammen, dann ist es halt auch mal so ein bisschen anstrengend, aber das ist ja auch trotzdem okay. So.
Ja, das ist eben das, das ist das absolute Privileg und auch das Einzige, warum das so möglich ist, dass man, wenn man gerade am Arbeiten ist, nicht das Gefühl hat, dass es Arbeit ist, ne? Sondern dass es das Leben von einem ist. Das ist das Einzige, wie man sowas stemmen kann. Ansonsten gibt es genug Leute, die kotzen, wenn sie früh auf die Arbeit gehen und sind froh, wenn sie aus dem Werktor rauskommen, 16.30 Uhr. Die haben sicherlich nicht zwei oder drei solche Beschäftigungen, die sie eigentlich ankotzen, die alle nebeneinander laufen. Ne? Das ist klar.
Nee, klar. Aber ich meine, die Art der Musik, die ihr macht, beziehungsweise den Status, den ihr habt, also so eine Frage wie, wo siehst du dich in 10 Jahren, das ist immer, finde ich, irgendwie schwierig, aber meinst du, du wirst, ja, aber meinst du, du wirst, ihr werdet, wenn alles so bleibt und da nichts irgendwie schief läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass ihr in 5 oder vielleicht in 10 Jahren immer noch auf der Bühne steht, so, weil die Fans ja auch mit euch älter werden und du vielleicht tagsüber dann vielleicht doch irgendwann im Anzug in der Kanzlei oder im Gericht sitzt. Machst du dir darüber Gedanken oder lässt du das einfach jetzt so passieren?
Ich habe mir da oft Gedanken drüber gemacht, aber habe auch festgestellt, also jetzt gerade auch in der Corona-Krise, da merkst du ja, dass du das einfach passieren lassen musst. Ne? Und du musst dir halt auch immer irgendwie bewusst machen, dass wenn du hier in auf der Nordhalbkugel lebst und jeden Morgen das Glück hast, gesund aufzuwachen, dass das ja schon der Sechser im Lotto ist. Ne?
Absolut.
Und irgendwie, wenn alles, selbst wenn irgendwie alles total scheiße werden sollte und du für deutsche Verhältnisse arm und unten dran bist, ist das global gesehen immer noch, bist du da immer noch unter den Top 5% unterwegs. Ne?
Ja, und das ist den meisten einfach gar nicht bewusst.
Das ist den meisten gar nicht bewusst und das muss man sich eben bewusst machen. Aber das wird einem bewusst, wenn man, ja, wenn man zu einer, was weiß ich, zu einer Show in Indonesien mal durch einen Slum fahren muss, ne? Oder in Sao Paulo in Brasilien oder so. Und da sieht man das. Also ich habe, ich hatte mal zum Beispiel, da waren wir mit Parkway Drive in Südamerika unterwegs. Da saß ich mit Winston, saßen wir so in einer Bar zusammen irgendwie, und da kam irgendwie so ein Crackhead an, so eine Frau irgendwie, und hat irgendwie um Geld gebettelt oder irgendwie sowas, ne? Und wir haben das erst gar nicht mitbekommen, und noch ehe wir darauf reagieren konnten, hat da irgendwie die Security von dem Laden die genommen und wie so ein Sack Müll wirklich vor die Tür rausgeschmissen. Und als wir dann fertig waren und aufstehen wollten da in der Bar, da schlug wirklich so einen halben Meter neben mir ein zwei Fäuste großer Backstein in die Wand ein, die Frau nach mir geschmissen hat. Da hätte ich auch tot sein können.
Alter, ne? Schwede.
Den Backstein, den habe ich genommen, in meine Reisetasche gepackt. Der liegt jetzt zu Hause bei mir auf dem Schreibtisch und erinnert mich immer daran, was ich für ein gutes Leben habe.
Wow.
Und jedes Mal, wenn ich den sehe, da denke ich daran und mach mir das bewusst, ne? Und dass ich in der Situation auch nicht richtig reagiert habe, sicherlich, ne? Und das muss man sich halt immer bewusst machen, macht man sich viel, viel zu wenig bewusst, ne? Und wenn du das so siehst, dann rückt das alles natürlich komplett in eine andere Perspektive, ne? Und wenn du diesen Sechser im Lotto hast, dass du hier da geboren bist, wo wir geboren worden sind, dann ist deine einzige Sorge nur, dass du früh gesund aufwachst, und der Rest, da bist du selber schuld, wenn du dir Sorgen drum machst.
Ja.
Also, das ist meine Meinung.
Absolut. Und dass man eben nicht stolz drauf sein kann, wo man zufällig geboren wurde.
Ja, natürlich, das ist ja keine Leistung. Ne?
Eben.
Um Gottes Willen. Ja, klar. Das ist ja, ich meine, auf was soll ich stolz sein? Das Land, in dem ich geboren wurde, gibt es gar nicht mehr.
Eben drum. Nein, aber das verstehen halt viele Leute nicht. Ne?
Ja, klar. Das ist so, also bei als DDR-Bürger ist man wie so ein Fußballfan, wo sich der Verein aufgelöst hat, weißt du? Das ist so, ja.
Ja, abgefahren.
Naja.
Übrigens sehen wir uns ja dieses Jahr noch, also wir zumindest wissen noch nicht wann, wir sind ja beide Bands
ja.
Für den Musikautorenpreis der GEMA nominiert, wo wir beide alle vor 10 Jahren uns noch drüber totgelacht hätten, dass das jemals überhaupt passieren kann. Von daher bin ich mal gespannt, wann das nachgeholt wird, und dann werden wir da bestimmt einen ganz witzigen Abend verbringen.
Aber ich glaube auch, das wird ganz lustig. Ich bin aufs Essen gespannt. Wird Spaß machen, wenn wir dann zugucken, wie Mille den Preis überreicht kriegt.
Ach, du weißt es auch schon. Auch. Ja.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich denke mal, ja. Also,
ich glaube, wir haben da auch sowas Leuten gehört, ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber wir gehen
ich
auch.
Ich könnte es mir vorstellen.
Und wenn nicht, dann ist das jetzt ein ganz mieses Mittel, Mille aus dem Rennen zu nehmen.
Ja, genau.
Nein. Aber er wird es mir verzeihen. Nee,
aber meine,
also ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Meine erste Compact-Disc war ja in der Tat, ich habe mir damals zur Konfirmation eine Stereoanlage, deren Marke ich vergessen habe, ist ja auch schon...
Bestimmt Universum aus dem Quelle-Katalog.
Irgendwie sowas. Und die erste Compact-Disc war Extreme Aggression. Das weiß ich noch. Ich war stolz wie Bolle.
Sehr gut.
Ja,
ist auch eine geile Platte, kann man nichts sagen.
Ja. Apropos, wir haben hier so eine kleine Playlist, wo wir noch ein paar Songs reinfüttern wollen. Und da würden wir dich jetzt gerne mal spontan fragen, was dir da einfällt. 2 Songs, stilistisch völlig egal.
2 Songs, stilistisch völlig egal.
Sonst überleg einfach noch einen Moment und ich fange an.
Nee, ich sitze gerade so chillig hier irgendwie, also auf jeden Fall irgendwas von Massive Attack. Irgendein Song, den er geil findet, könnt er reintun. Und als so attitüdenmäßig zum Gespräch, was man gerade hatte, The World Keeps Turning von Napalm Death noch. Ja.
Oh ja, das ist sehr gut.
Was geht bei dir, Janosch? Was hörst du?
Ich würde dieses Mal draufpacken, und zwar von der letzten DJ Shadow-Platte. Ein Song, ich muss mal gerade nachschauen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Aber die Platte auf jeden Fall hat mir wieder relativ gut gefallen. Ich habe den so nach den ersten beiden Platten ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ich würde draufpacken, Urgent, Important, Please Read. ist ein kein Instrumentalsong, sondern er hat da ein paar Rapper mit auf dem Song drauf. Rockwell, Knuckles, Tef Poe und Damon. Jetzt alles keine bekannten Namen, aber ein sehr geiler Track und auch mit einer sehr guten Message, also geile Lyrics auf jeden Fall, auch sehr passend zu dem Gespräch, was wir heute hatten. Das wäre der eine Song. Und der nächste Song von einer Band, ich habe so in der letzten Zeit wieder, ich habe lange Zeit wirklich so diese ganze frühe Metalcore-Geschichte so ein bisschen aus den Augen bzw. Ohren verloren und habe jetzt eine Band wieder entdeckt oder eine neue Band entdeckt, Knocked Loose heißen sie, aus den Staaten, glaube ich. Und die letzte Platte ist von 2019, heißt A Different Shade of Blue. Und da würde ich den Song nehmen, Mistakes Like Fractures heißt der. Auf jeden Fall.
Gut, aber das ist ja auch kein 0815 Metalcore, ne? Das ist schon ganz schön JWD von der Mucke und sehr überraschend teilweise. Aber coole Platte auf jeden Fall. Muss ich ein bisschen an Gesang gewöhnen. Aber
ja, aber ich fand sie irgendwie, ich höre sowas gerne gerade beim Sport irgendwie wieder und ja, fand ich auf jeden Fall erfrischend, mal wieder so eine Platte mir anzugedeihen. Ja, das sind die beiden Songs auf jeden Fall.
Sehr Jan. Cool. Bei mir geht's heute nach Island und zwar nehme ich erstmal, Mike, du kennst dich da besser aus, ob ich das richtig ausspreche, Asgeir.
Asgeir,
glaube ich,
sprechen die es an.
Mit der fantastischen Nirvana-Cover-Version von Heartshaped Box. Sehr elektronisch, sehr eigen, was finde ich immer wichtig ist bei einer Cover-Version, weil sonst kann man sich das auch sparen, meiner Meinung nach. Und außerdem, um den Bogen ein bisschen zu schließen, jemand, den du auch gut und lange kennst, Olafur Arnalds mit von Now I Am Winter. Olafur Arnalds hat, korrigiere mich, auf wie viele Platten mitgemischt? Einer?
Ich glaube auf drei.
Drei sogar, ja.
Drei oder vier sogar, ja. Island, weil du es gerade mit Asgeir hattest, die hatten übrigens mal einen Präsidenten, der hieß Asgeirsson.
Ich kenne nur Asgeir Sigurvinsson vom VfB Stuttgart früher, aber...
Okay.
Nee, aber...
Da sind ja auch die Telefonbücher nach Vornamen sortiert und so.
Ja, genau.
Es ist lustig, aber ja, Olafur ist natürlich
eine Bank.
Wahnsinn, ne? Wenn man den jetzt so sieht in den größten Konzerthallen der Welt spielen.
Ja.
Das ist schon wirklich krass, dass er wirklich sein erstes Zeug, was er jemals veröffentlicht hat, bei einer, auf einer Platte von uns gemacht hat. Das ist schon eine große Ehre.
Ich wollte gerade sagen, das war ja relativ am Anfang. Ne? Also war das wirklich das Erste, was er überhaupt gemacht hat, also rausgebracht hat?
Ja, da hat er noch nicht mal die erste Platte von ihm habe ich ja auf dem eigenen Label rausgebracht.
War Antigone die Platte, wo er das erste Mal aufgetaucht ist?
Ja, Antigone war die erste, genau.
Ja, krass.
Und dann war er noch bei der Iconoclast dabei.
Genau, Endside,
und auf
Intro.
Genau. Das ist ja das, was am bekanntesten ist.
Genau.
Und dann, und jetzt, keine Ahnung, jetzt wenn du mal in Island besuchst oder so, dann denkst du, da guckt irgendein Robert De Niro Film oder so gerade auf dem Tablet beim Arbeiten, dabei macht er gerade einen Soundtrack dafür. Das ist ein Film, den es noch gar nicht gibt. Solche Momente hast du da heute mit ihm. Also das ist schon Wahnsinn. Aber also, dass er so ein Potenzial hat, das konnte man damals schon wirklich ahnen. Also, das
habt ihr denn noch Kontakt, oder?
Ja. Es ist auch immer... also zum Beispiel, als er in Leipzig im Gewandhaus gespielt hat, ist ja auch einer der renommiertesten Konzertsäle der Welt. Da hat er auch den Leuten erzählt, wie seine Karriere mit einer Metalband angefangen hat und hat uns da abgefeiert an dem Abend. Wir waren ja alle geschlossen da und so. Das ist dann eigentlich schon fast ein bisschen peinlich. Ich fühle mich da peinlich berührt, weil der hat uns überhaupt nichts zu verdanken, ne? Oder mir oder irgendwie. Also die einzige Leistung, die ich vielleicht gebracht habe, ist, dass ich rechtzeitig erkannt habe, was für ein großes Talent das ist und dass ich dem mit meiner kleinen Plattenfirma nur komplett im Weg rumstehen würde und dass ich ihm dann seine Rechte wieder zurückgegeben habe, ne? Damit er dann problemlos zu einem großen Label gehen kann oder so. Das ist vielleicht die einzige Leistung, aber dass wir den irgendwie entdeckt hätten oder den Anstoß gegeben hätten, das erzählt er vielleicht so, aber das ist so ein Riesentalent, da wäre sein Weg auf jeden Fall gegangen.
Aber also, witzig ist ja auch, ja, oder dass ihr auch irgendwie dann auch die Eier hattet, diese Art von Musik in uns, in euren Sound einzupflegen, was ja damals auch nicht gang und gäbe war. Und ich war vor 2 oder 3 Jahren im Konzerthaus hier in Dortmund bei Olafur Arnalds und das Lustige ist, da saßen wirklich dann so ein älterer Professor mit so einem schicken Schal um den Hals und direkt daneben saß ein langhaariger Bombenleger im Heavenshall Burn Shirt und das ist halt witzig irgendwie so. Das ist
total klar, aber das ist da berührt halt wirklich ganz, ganz viele Leute. Und jetzt gerade, was du gewählt hattest, die For Now I'm Winter Platte, die ist ja schon auch echt anders als das Zeug, was er früher gemacht hat. Hat sie auch das Minimal-Zeug, was er da noch nebenbei macht und so. Chiasmus, so wie das Projekt heißt. Genau. Das ist ja auch in seiner Sportart richtig, richtig gut weit oben dabei, aber auch nochmal was komplett anderes. Ne? Und ich hatte seit langer Zeit mal wieder länger mit ihm geredet, als ich ihn in Leipzig getroffen habe. Und es war wirklich total cool zu sehen, dass der sich wirklich null verändert hat. Ne? Also auch wenn er jetzt quasi der schwerreiche neue Star-Komponist ist oder so, aber also es ist wirklich immer noch der gleiche nette Junge, will man fast sagen, den ich damals getroffen habe. Da war er gerade mal 16 oder so.
Ja, ich glaube, es macht einen Riesenunterschied, ob man so ein richtiger Nerd und Freak im positiven Sinne ist oder ob einem das so neureichmäßig einfach so zugefallen ist. Ja, ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Ich glaube, diese Leute verändern sich auch gar nicht so krass, weil denen, also natürlich werden die das Geld auch zu schätzen wissen, aber Ich glaube, das sind die Leute und das ist der Hauptunterschied, dem geht es um was ganz anderes. Also der macht das, weil er es muss.
So. Absolut, ja, und, absolut. Ja. Also das ist ja auch, das Kuriose ist ja auch, der hat ja auch wirklich angefangen, als ob er in einer Punkband spielt. Ne? Die sind ja wirklich mit einem Mercedes Sprinter, mit einem Streichquartett durch besetzte Häuser gefahren und haben da die Mucke gespielt auf ihrer ersten Tour, als ich die CD rausgebracht habe. Ja. Und das ist schon krass, ne? Wohingegen du normalerweise immer mit einem Konservatoriumstudium oder Laberababer immer in den Konzertsälen anfängst in so einer Szene. Da hat er ja auch einen völlig alternativen Weg beschritten. Er hat ja auch ein Musikstudium in England und so hingeschmissen, weil ihm das alles viel, viel zu einengt und zu dogmatisch war.
Ja. Aber das erdet ja auch total, ne? Also so, wenn man auch
absolut, ganz ja, klar.
Da anfängt, ja. Ich meine, das weiß ja jeder von uns auch, ne? Wir haben ja auch in irgendwelchen Spielunken alle schon gespielt und ich glaube schon, dass man dann ganz anders auch so ein bisschen das zu schätzen weiß und anders an die Sache rangeht, so, ne?
Total, total. Und da weißt du jeden nächsten Schritt zu schätzen, wertzuschätzen, ne? Wenn du dann die erste Sold-Out-Show hast und dann endlich ein Konzept anfängt zu wirken und vielleicht was du vielleicht gar nicht als Konzept am Anfang gedacht hast, aber dann ergibt alles irgendwie auf einmal einen Sinn, wenn die Leute das auf einmal auch verstehen.
Ja, ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Irgendwie.
In so einer Phase seid ihr ja mit Long Distance Calling auch gerade, ne? Dass es wirklich beginnt, also nehme ich so wahr, aufzugehen, ne? Dass die Leute das verstehen und dass es eben nicht so ein Springbrunnen ist, sondern, also Johann Sebastian Bach hat ja mal gesagt, der Ozean ist kein Springbrunnen. Und so mag ich das eigentlich bei Bands irgendwie oder bei Künstlern irgendwie auch, dass das nicht so gleich bei der ersten Platte der totale Ultra-Hype ist, sondern dass sich da, ja, dass da was wächst und dass die Leute da mitwachsen und immer mehr dazukommen.
Ja, also wir sind alles, ich musste da vorhin schon dran denken, als du das gesagt hast, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam, das ist diese, wir sind so Ausdauersportler und das funktioniert halt nicht mit der ersten Platte. Ja, und das ist ja auch was um das Thema mit dem Olafur abzuschließen, was ihr, wir und er so ein bisschen gemeinsam habt auf verschiedenen Leveln, dass man einfach mit, ja, sehr unkonventioneller Musik mit langem Atem doch irgendwie die Leute erreichen kann und die Leute, die das verstehen. Aber es dauert halt ein bisschen und dieses Against All Odds ist ja auch was ja auch Spaß machen kann. Dieses, ja, wo am Anfang viele Leute sagen, ja, das ist halt wird eh nichts und das ist irgendwie komisch und zu weit draußen. Das und ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen, dass das ja auch so einen gewissen, jetzt erst recht, Ehrgeiz weckt. So. Und das finde ich eigentlich immer ganz sympathisch.
Ja, absolut. Und den langen Atem braucht es, damit du eben, weiß ich nicht, dass du das eine Prozent bist, was mit der dummen Idee durchkommt. Ne? Weil 99 andere springen in die Kreissäge, ne? Ja. Um mal in eurem Bild zu bleiben. Ja, so ist es. So ist es ja wirklich. Ne?
Ja, klar.
Das stimmt schon. Und man kann nur, also ich sehe das halt immer so, man kann sich halt wirklich nur Attitüden und Setup-mäßig so in eine Situation setzen, in der man, wenn das Glück irgendwann auftaucht, dass man in der Lage ist, das zu ergreifen. Ne?
Ganz
und
genau.
Es wird nicht bei allen auftauchen. Das ist nur Band wie HSB immer total bewusst gewesen, dass es um uns rum Bands gibt, die objektiv einfach viel, viel besser sind als wir und trotzdem nicht ein Zehntel von dem Erfolg haben. Und das kann man manchmal eben einfach nicht erklären. Aber das ist dann ganz oft eine Sache, die an Nebensächlichkeiten wie der Attitüde liegt und gar nicht so sehr an dem Hauptprodukt der Musik. Ne? Und so ist das in Kunst ganz oft so.
Ja, es muss einen
es gibt halt sicherlich packen. Auch, es gibt tausend Leute, die besser Klavier spielen als Olafur Arnalds. Ne? Er sagt ja von sich selber, er ist ein lausiger Klavierspieler. Ja. Aber Johnny Cash war auch ein lausiger Gitarrist.
Aber wie er halt den Ton spielt, ich hatte auf diesem Konzert in Dortmund, der hat das war ein Ton in diesem Laden und der Sound war halt der absolute Wahnsinn. Und ich hatte so Gänsehaut. Also das war wirklich, also das ist einfach so Feeling und wie das arrangiert ist und alles. Und darauf kommt es ja immer so ein bisschen an. Und vor allen Dingen auch im Laufe der Zeit auch immer mal wieder Nein sagen. Das ist ja auch was ihr auch immer mal gemacht habt. Irgendwelche Touren dann nicht irgendwie halt gemacht und nicht alles mitmachen. Und wie du vorhin gesagt hast, es darf sich halt nicht nach Beruf anfühlen, auch wenn es das teilweise manchmal ist, ist dann immer quasi, eigentlich de facto ist es ja ein Halbtagsjob und gefühlt auch viel mehr oft, aber wenn sich das anfühlt, als wenn du morgens in die Fabrik fährst, dann stimmt halt irgendwas nicht so.
Das ist jetzt auch wieder eine Phase, in der sich Bands fragen müssen, ob sie alles mitmachen müssen, ne? Muss ich jede Atemschutzmaske auch drucken? Muss ich jeden dummen Livestream mitmachen, zu dem irgendjemand auffordert oder laberababer? Das sind ja Fragen, die sich jetzt Bands immer stellen müssen. Ne? Und da kann ich nur sagen, wenn sie es irgendwie nicht richtig oder wenn sie es komisch anfühlt, dann lieber nicht machen. Ne?
Also, ja. Also meine, so als kleine Anekdote zum Abschluss, als wir, ich weiß gar nicht, damals, ich glaube, Iconoclast rauskam, war ich ja so ein bisschen in die Promo mit involviert und da gab es diese Story, wo ich da am ZDF rumgebaggert habe, Morgenmagazin, und dann wollen die ein Interview mit dir machen und ich habe dich ganz freudestrahlend angerufen und du hast gesagt, nö, da habe ich halt Volleyball und dann war das Thema vom Tisch und ich fand das aber auf der anderen Seite aber auch cool, weil das so straight war. Und halt nicht irgendwie, ja, alles halt mitnehmen, sondern du hattest halt Volleyball und dann, ja, dann war das halt so.
Ja, weil da kann ich mich gar nicht, also morgen mal, aber das ist der Volleyball, hatte keine Ahnung. Ja, aber ist, weiß nicht, das hat sich dann wahrscheinlich nicht richtig angefühlt. Vielleicht wäre ich mir mit meinem Thüringer Dialekt deplatziert vorgekommen.
Ja, es ging oder ich um weiß nicht, Veganismus da. Ging es damals. Das war,
ach so, okay. Ja, ja. Ja, also ist manchmal so. Also manchmal lassen sich die Gründe da mal gar nicht nachvollziehen. Man weiß nur, also irgendwie hat man oft das Gefühl, dass es viel mehr Leuten geschadet hat, dass sie irgendwann mal zu irgendwas Ja gesagt haben, als dass sie zu irgendwas Nein gesagt haben. Das ist in der Musikbranche wirklich so eine Weisheit, die man über die Jahre lernt ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube nicht nur in der Musikbranche. Aber ich finde, das ist übrigens
kann sein, ja, kann sein, dass das auch in anderen Lebensbereichen so ist. Das kann gut sein.
Ja, ja, sehr schön. Wir sind jetzt schon seit gut anderthalb Stunden am Reden. Ist bisher die längste Folge. War auf jeden Fall, waren sehr, sehr viele spannende Sachen dabei. Jan, hast du noch irgendwelche Themen, die du gerne ansprechen würdest?
Nein, ich habe meine Sachen, die ich mir in meinem Kopf notiert habe, habe ich angesprochen. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend. Wir können jetzt auch noch 4 Stunden weitermachen, aber das sprengt hier den Rahmen vom Podcast. Aber das war mir schon klar, dass das ein interessantes Gespräch wird, weil du einfach auch jemand bist, der eine Meinung hat und eine Haltung. Und ja, halt auch diese unterschiedlichen Sachen. Also dieses auf der einen Seite so ein Fußball-Freak und dann Jurist und in einer halt Death-Metal-Band im Prinzip zu spielen und mit langen Haaren diesen, ja, seinen Job irgendwie auch auszuüben. Das ist halt, also ich mag es, wenn Leute so ein bisschen so widersprüchliche Sachen machen, die auf den ersten Blick so ein bisschen widersprüchlich sind. Das sind immer die spannendsten Gespräche und ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem
Urlaubsausflug. Mir hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, bei meinem Aufnahmegerät ist da noch langsam der Saft runter. Hier blinkt schon irgendwas.
Okay. Ja, dann ja, cool. Wünschen wir dir noch einen erholsamen Urlaub mit der Familie.
Ja, danke.
Ja. Und dann hoffentlich bis zur GEMA-Verleihung, wo man sich das nächste Mal sieht.
Ja,
wenn
alles
die, wenn
klar.
Wenn die noch stattfindet, oder?
Ja. Werden wir sehen, wenn nicht, werden wir es auch überleben. Ciao, macht's gut. Bis dann. Tschüss.